Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Das Wort Heiliger Schrift für die Predigt heute steht im Jakobusbrief im 5. Kapitel. Leidet jemand unter euch, der bete. Ist jemand guten Mutes, der singe Psalmen. Ist jemand unter euch krank, der rufe zu sich die Ältesten der Gemeinde, dass sie über ihn beten und ihn salben mit Öl in dem Namen des Herrn. Und das Gebet des Glaubens wird dem Kranken helfen. Und der Herr wird ihn aufrichten, und wenn er Sünden getan hat, wird ihm vergeben werden. Bekennt also einander eure Sünden und betet füreinander, dass ihr gesund werdet. Des gerechten Gebet vermag viel, wenn es ernstlich ist. Der Herr segne an uns sein Wort. Amen. Liebe Schwestern und Brüder, der Apostel Jakobus hat in der lutherischen Theologie keinen so ganz guten Ruf, leider. Und es fängt an, als die lutherische Theologie noch nicht lutherisch hieß, bei Eusebius in der Kirchengeschichte, eine Schrift, der von einigen widersprochen wird. Und das Verdikt, grundlegende theologische Aussagen, fänden wir nicht. So ähnlich wie die Sprüche im Alten Testament sei das, vielleicht die Tischreden der heiligen Apostel. Und Luther schreibt, mich dünkt, es sei irgendein gut frommer Mann gewesen, der etliche Sprüche von der Apostel Jünger gefasst und also aufs Papier geworfen hat. Luther mochte den Jakobus nicht so. Interessant ist das aber manchmal mehr als die theologisch sehr tiefgreifenden Texte. Interessant ist das als Stellungnahme zu Lebensfragen. Wenn es ganz konkret darum geht, wie wir als Christen denn so unterwegs sind, was wir tun sollen oder im Fall unseres Abschnitts, wie wir beten sollen. Beten in unterschiedlichen Stimmungslagen und Lebenssituationen. Und das ist sehr schön, dass das da steht und die Hinweise des Apostels sind sehr hilfreich. Es erinnert mich daran, dass mein Leben ja tatsächlich nicht immer Halleluja ist. Und es gibt Situationen, in denen es leicht fällt zu beten und in denen jedem klar ist, was er gerne haben möchte, was er braucht von Gott. Und es gibt Situationen, in denen es hilfreich ist, wenn man sich bergen kann in überlieferte Gebete. Wir haben für unsere Gottesdienste Vorschläge zum Beten in der Agenda. Und das ist hilfreich. Hilfreich auch, damit Sachen nicht einfach übersehen werden. Agenda hatte der Jakobus noch keine, aber er hat die Psalmen des Alten Testaments als Gebetbuch. Und er empfiehlt, betet Psalmen. Wenn jemand guten Mutes ist, der kann dann auch singen, als Ausdruck besonders fröhlicher Stimmung, und soll die Psalmen singend beten. Wem es schlecht geht an bestimmten Punkten, wem was fehlt zu seiner Lebensfreude und zum Lebensgenuss, da meint Jakobus, dem fällt schon ein, worum er Gott konkret angehen kann für sich oder für die, die nahestehen. Wer unter euch leidet, der bete. Was er beten soll, braucht der Apostel nicht näher auszuführen. Anleitung und Hilfe, besonders wenn nicht konkret anliegt, was wir haben wollen, dass wir dann doch mit Gott im Zwiegespräch sind. Und dann kommt Jakobus auf eine besondere Situation zu sprechen, nämlich die der Krankheit. Und empfiehlt dringend, dass die Kranken doch nicht allein bleiben sollen. Es gibt ja so eine Geisteshaltung, zum Teil erlebe ich das bei mir selber, die sagt, ich gehe nicht zum Arzt. Der schreibt mich höchstens krank, womöglich sofort, und das will ich nicht. dann bin ich gehindert daran, meinen wesentlichen Aufgaben nachzugehen. Ich mag nicht zum Arzt gehen und ich bleibe lieber für mich, bis es mir wieder besser geht. Dann würde ich auch den Arzt aufsuchen. Klingt das einleuchtend? Nicht besonders, fürchte ich. Aber in geistlichen Fragen gilt das manchmal als selbstverständlich. Herr Pfarrer, wenn ich wieder gesund bin, dann melde ich mich, dann besuchen Sie mich mal. Habe ich schon öfter gehört, als ich hätte hören müssen und wollen. Bleibt nicht allein, empfiehlt der Apostel, sondern sucht Hilfe, sucht Kontakt zu denen, die in der Gemeinde sich mitkümmern könnten. Und dann schreibt der Jakobus von der Fürbitte der Ältesten und von der Salbung. Das ist Muster für die in der katholischen Kirche, glaube ich, noch ziemlich übliche Krankensalbung. Wir haben die auch als Möglichkeit in unserer Kirche. Wenn jemand krank wird und um geistlichen Beistand und Trost bittet, dann wird er normalerweise aber bei uns nicht gesalbt, solange der Patient noch ansprechbar ist, sondern dann kommt ein Gemeindeglied oder es kommt der Pastor vielleicht und hält eine kleine Andacht mit dem Patienten. Und wenn sich's anbietet, dann wird man in diesem Zusammenhang auch das heilige Abendmahl feiern. Das ist wunderbar, das hat Christus gestiftet, um uns im Glauben zu erhalten, um uns zu stärken und um uns zu trösten. Und das ist manchmal besonders nötig, wenn man nicht so ganz Herr seiner Lebenswirklichkeit ist. Wenn einem Krankheit nicht nur an den Körper, sondern noch viel schlimmer ans Gemüt geht. Wenn nicht absehbar ist, dass ich schon auf dem Weg der Besserung und nächsten Sonntag wieder in der Kirche bin, dann ist das Möglichkeit, die Richtung umzukehren, die Kirche kommt ins Haus, auch ins Krankenhaus. Das ist wunderbar möglich. Irgendwie haben die Ärzte und das Pflegepersonal wahrgenommen, dass das stimmt, was Jakobus hier schreibt und dass es den Patienten wirklich hilft. Irgendwie im Lauf der letzten Jahrzehnte hat sich das rumgesprochen und die Praxis in den Krankenhäusern, was Besuch angeht, besonders was Besuch von Seelsorgern und Pastoren angeht, hat sich völlig geändert, ganz grundlegend. Besuchszeiten nicht mehr eine Stunde am Nachmittag, sondern wenn man kommt und womöglich sagt, was man von Profession ist, dann wird man herzlich willkommen geheißen, weil Menschen erfahren haben in Pflegeberufen, es hilft den Patienten. Und ich kann ergänzen, es hilft oft auch mir. Der Herr Christus ist ja dann gegenwärtig nicht nur zum Trost des Kranken, sondern manchmal braucht der Besucher auch Trost und Ermunterung. Christus ist bei uns als unser Heiland, auch wenn der Weg gerade schwer gangbar ist. Krankensalbung ist vielleicht eher eine Sache für Patienten, mit denen man nicht reden kann. Für Patienten, die nicht willkürlich den Mund öffnen können, um das heilige Abendmahl zu empfangen. Das gibt's leider genug. Ich habe gesehen, wie die Kinder einer älteren Dame, die im Koma lag, sich bewaffnet haben beim Besuch mit Bodylotion und die zugegebenermaßen ein wenig trocken freiliegenden Arme ihrer Mutter nach Kräften und gemeinschaftlich eingerieben haben. Das ist nicht das Gleiche wie die Krankensalbung. Aber es spricht sich das gleiche Bedürfnis aus, etwas spürbar tun zu können für einen Menschen, für den man das Gefühl hat, ich kann hier gar nichts mehr machen. Wo man nicht mal Antwort kriegt auf liebevolles Zureden. Wo man vielleicht nur bei der Überwachung des Blutdrucks merkt, dass doch was ankommt von dem, was da an Zuwendung geschieht. Möglichkeit, sich heilvoll und tröstend zuzuwenden und die Gegenwart des Besuchers und die Fürbitte spürbar zu machen, vielleicht. Es ist kein Zaubermittel, das steht fest, das meint auch der Apostel nicht. Es geht ums Gebet, um die Fürbitte für die Kranken in Familie und Gemeinde, um die Fürbitte für uns, wenn wir krank sind oder krank werden. Modern als Zeichen der intensiven Zuwendung zu deuten. Antik hat es noch einen anderen Hintergrund. Der vermeintliche zweite Name unseres Heilandes Jesus, bürgerlich würden wir sagen Jesus von Nazareth, aber wir kennen ihn halt und haben uns gewöhnt, als wäre es der Familienname, als Jesus Christus. Und wir nennen uns nach unserem Heiland Christen. Und damit nehmen wir das auf, als unseren gemeinsamen Familiennamen als Kinder Gottes. Aber ursprünglich hat es eine andere Bedeutung. Es heißt, der, der gesalbt ist. Und das ist eine Auszeichnung für besondere Begegnung mit Gott. Das ist eine Auszeichnung für einen Menschen, der in besonderer Weise in Gottes Dienst, im Dienst des himmlischen Vaters auf der Erde unterwegs ist. Es gibt diese wunderbaren drei Geschenke der heiligen drei Könige, die überhaupt erst uns sagen, dass es drei sind und dass sie heilige Könige sind. Kriegen wir es zusammen, obwohl Weihnachten noch weit hin ist? Ja, das sind die Namen, vermutlich, wenn sie so geheißen haben. Gold, Weihrauch und Myrrhe, die drei Geschenke. Und man denkt, das sind wunderbare Gaben, aber die sind eigentlich ziemlich unbrauchbar für ein neugeborenes Kind. Gold, habt ihr mal versucht, mit Gold Brötchen kaufen zu gehen? Lasst es, versucht es nicht. Es gibt nur Stress an der Ladenkasse. Weihrauch ist Ausrüstung exklusiv für den hohen Priester. Und Myrrhe ist ein trauriges Geschenk für ein Kind, denn das sagt, der Kleine wird sterben. Das ist Mittel, Zutat zur Beerdigung, für die Einbalsamierung. Und das als Salböl gebrauchte Gewürz, Bestandteil des Salböls, das zeichnet Christus aus als den, der vorbereitet wird, der intensiv Gott zugewandt ist, der ausgezeichnet und zugerüstet ist. Und das ist eine Auszeichnung und Zurüstung, die das Sterben, die den Tod einschließt und die in Jesus Christus den Tod überwunden hat. Und das heißt, wenn ich einen Patienten, mit dem ich sonst nicht mehr reden kann, salbe, wie es der Jakobus vorschlägt. Wenn wir das tun untereinander, dann erinnern wir uns daran, dass wir zu Christus gehören, als Christen. Und erinnern uns daran, dass Christus für uns gelitten hat und gestorben ist. Und erinnern uns, dass Christus lebt. Und deshalb lebt der Kranke auch. Wie das medizinisch weitergeht, das kann ganz unterschiedlich sein. Ich habe es ein paar Mal gemacht in der pfarramtlichen Praxis bei Besuchen und Erstaunliches erlebt mit den Menschen. Ein paar sind dann gestorben, wie es zu erwarten war, medizinisch gesehen. Ein paar laufen heute auf eigenen Füßen wieder rum. Also es ist kein Zaubermittel, aber es bewirkt manchmal mehr, als wir medizinisch allein erklären könnten. Jakobus schreibt als Ergebnis verheißungsvoll von der Hilfe Gottes, von der Rettung, die dem Mitchristen in Krankheit und Schwäche zuteil wird. Der Herr wird ihn aufrichten, sagt der Apostel. Das heißt auch aufstehen lassen im Sinne der Gesundheit und aufstehen lassen als einen, der aufersteht vom Tode. Und wir werden vergewissert, dass unsere Sünden vergeben sind. Dass Christus weggenommen hat, was uns von Gott trennt. Dass wir in Jesus Christus zur Familie gehören. Zur Familie der Christenheit, und damit zur Familie unseres himmlischen Vaters. Empfehlungen des Apostels Jakobus. Hat das nun gleiches Gewicht wie der Römerbrief? Liebe Schwestern und Brüder, es ist eigentlich egal. Es hat wenig Zweck, die Schriften des Neuen Testaments auf die Waage zu legen und zu gucken, was etwa wichtiger sei, was uns besser tut und besser gefällt. Manchmal brauchen wir den schlichten, den direkten, den wohlverständlichen Hinweis. Manchmal befremdet uns das, was die Apostel uns mitteilen, ein wenig. Aber wir sind eingeladen, uns hineinnehmen zu lassen in das Gottesvolk, in den Glauben der Christenheit, in den Glauben derer, die als Gottes Kinder unterwegs sind und in ihre Zuwendung zu Gott und in die Zuwendung Gottes zu uns. Auf alle erdenkliche Weise sollen wir vergewissert und getröstet werden. Auf alle erdenkliche Weise will uns Christus zu erfahren geben, dass er bei uns ist und dass er bei uns bleibt. Er, unser Heiland, wir, seine Geschwister. Durch ihn, Kinder seines himmlischen Vaters. Darauf kommt alles an. Und die Verheißung ist wunderbar, mit der der Abschnitt schließt. Des gerechten Gebet vermag viel, wenn es ernstlich ist. Betet, liebe Schwestern und Brüder, und lasst euch überraschen. Betet und staunt über das, was Gott hört und was Gott tut. Nicht, wie man einen Groschen oben in den Automaten steckt. Gibt es noch Groschen? Automaten gibt es noch. Wie man eine Münze einwerft und dann tut Gott, was ich will. Aber ich soll nicht unterschätzen, was Gott mir zuliebe zu tun bereit ist. Das hat Jakobus wohl erfahren. Das weiß der Apostel. Und das teilt er mit den Mitchristen damals und mit uns. Damit wir vergewissert und getröstet sind auf dem gemeinsamen Weg zur ewigen Herrlichkeit. Durch und mit unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen. Amen.